mit dem Kreativitätstrainer, Ideengeber und Experten für lokales Marketing, Stefan Fuß. Herzlich willkommen zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Ich bin Nils Bäumer, Vortragsredner und Ideenhebamme. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich mit außergewöhnlichen Menschen, die für diese Gespräche in die Rollen von bekannten Persönlichkeiten oder auch Figuren schlüpfen. Freuen Sie sich heute auf Stefan Fuß als Marcel Reich-Ranicki. Er war als der Literaturpapst bekannt und galt als der einflussreichste deutschsprachige Literaturkritiker. Und obwohl nach Umfragen ca. 98% der Bevölkerung seinen Namen kennt, er verschiedene Gastprofessuren unter anderem in Deutschland und Amerika hatte, bleibt er vielen durch einen besonderen Fernsehauftritt in Erinnerung. Freuen Sie sich auf mein Gespräch mit Marcel Reich-Ranicki, dem Mann, der 2008 den Deutschen Fernsehpreis ablehnte.
Ich werde diesen Podcast nicht hören.
Willkommen zu Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Hier ist Nils Bäumer, Experte für lösungsorientierte Kreativität und Ideenhebamme. Auf der Suche nach dem Wesen der Kreativität unterhalte ich mich heute mit dem Kreativcoach Stefan Fuß. Lieber Stefan, schön, dass du da bist. Wir sitzen hier übrigens in einem wunderschönen Büro der Agentur Steilpass über den Dächern von Stuttgart mit einem genialen Ausblick. Fast bei Sonne, liebe Hörer, wenn Sie also Bürogeräusche und ein Hundebellen im Hintergrund hören, dann ist es das Ganze, was neben uns abläuft. Lieber Stefan, toll, dass du da bist. Wer bist du und was machst du in deinem wirklichen Leben?
Ja, danke, lieber Nils, dass ich dabei sein darf bei diesem Podcast-Experiment, wie du es genannt hast. Und hier die Räumlichkeiten, die du rausgesucht hast, sind wirklich fantastisch. Ja, ich bin im echten Leben, bin ich Werbetexter und Kreativcoach. Das heißt, ich verfasse Texte für diverse Firmen und helfe damit, Dinge, tolle Produkte zu verkaufen. Und als Kreativcoach beschäftige ich mich ja auch so wie du mit dem Wesen der Kreativität. Was steckt so dahinter? Ich schaue, wie kann ich dabei helfen, dass Menschen noch kreativer werden?
Okay, super. Also so Brüder im Geiste, könnte man ja sagen. Die Frage, was dich jetzt mit Kreativität verbindet, ist damit auch hinfällig, weil es ja dein Kerngebiet ist. Du hast dir eine besondere Rolle für unser Interview ausgesucht, denn wie einige Hörer vielleicht noch nicht wissen, in diesem Podcast schlüpft Stefan Fuß gleich in eine Rolle und beantwortet meine Frage aus der Sichtweise dieser Rolle heraus, und du hast dir Marcel Reich-Ranicki ausgesucht. Jawohl. Warum diese Rolle?
Der Mann hat mich schon immer tief beeindruckt von seiner Art, von seinem Wesen her. Also es ist jetzt weniger, dass ich mich so sehr mit Literatur beschäftigt hätte oder auch dem Mann jetzt so als Person immer gefolgt wäre, aber als du gefragt hattest, ja, such dir mal eine Rolle raus, was könntest du dir vorstellen, und dann kam ich auf ihn, der hat mich beeindruckt mit seiner Vehemenz, wie er seine Meinung vertritt, wie er auftritt, seinen Mut, den er immer wieder beweist, und auch ein bisschen seine Sturheit, das fand ich faszinierend.
Okay, ja, ich bin gespannt. Für mich auch nicht ganz einfach, als ich das gehört habe, sonst gibt es immer Rollen, die einprägsamer mit Kreativität zusammenhängen. Deswegen bin ich auch gespannt, was unser Gespräch bringt. Und wir legen dann los. Das bedeutet, jetzt schlüpft Stefan Fuß ganz in seine Rolle. Und wir freuen uns auf seine kreativen Einsichten von Marcel Reich-Ranicki. Und ich hoffe auch, dass er bis zum Schluss bei uns bleibt. Und bevor uns jemand da draußen verklagt, natürlich spricht Stefan zu keiner Zeit für Herrn Ranicki, und natürlich ist er es auch nicht wirklich, sondern es handelt sich hier, wie wir es immer so machen, um ein kreatives, gedankliches Experiment, um dem Wesen der Kreativität etwas näher zu kommen. Herzlich willkommen, Herr Reich-Ranicki. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, besonders da es ja heute um das Thema Kreativität geht und nicht um Literatur. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht bei allen Dingen dazu dieselbe Meinung haben. Eine Frage zum Eingang. Unser Podcast versucht ja, das Wesen der Kreativität zu verstehen. Warum und wozu sollten die Hörer Ihnen denn zuhören? Beziehungsweise was können die Hörer so ganz allgemein aus ihrer Sicht der Kreativität lernen und mitnehmen?
Also eigentlich müsste man, die Leute sollen mir gar nicht zuhören. Das ist vertane Zeit, einem alten Mann wie mir hier beim Reden zuzuhören. Die Leute sollen lieber nach Hause gehen oder sollen sich in die Ecke setzen, sollen ein gutes Buch lesen oder selbst kreativ werden. Am besten ein gutes Buch schreiben oder eine gute Idee haben. Das ist viel besser, als die Zeit vor dieser Kiste zu verbringen und irgendeinen schwachsinnigen Leuten beim Diskutieren zuzusehen. Lieber selber aktiv werden, das ist wichtig.
Ja, natürlich ein gigantischer Einstieg zum Anfang eines Podcasts zu sagen, dass man abschalten sollte. Wer jetzt trotzdem noch da ist und bei uns bleibt. Ich glaube, Herr Reich-Ranitzky, Sie können die Frage wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Aber viele Hörer werden sich daran erinnern, dass Sie 2008 den Deutschen Fernsehpreis ganz öffentlich und ja auch live abgelehnt haben. Jetzt mal davon abgesehen zum Fernsehpreis, sondern zu unserem Thema Kreativität. Wenn Sie allgemein die Qualität des Fernsehens betrachten, dann kennen wir Ihre Meinung. Aber was sagen Sie denn, wenn Sie die Kreativität des Fernsehens beurteilen sollen? Und hat sich diese von 2008 bis heute verändert?
Sie haben schon, das ist abscheulich, das Fernsehen ist abscheulich und es wird, glaube ich, auch immer abscheulich bleiben. Da hat sich in den letzten Jahren auch nichts verändert, weil wenn sich was verändert hat, wurde es nur schlechter. Es haben sich so viele neue Kanäle aufgetan. Neben dem Fernsehen gibt es das Internet und dort gibt es YouTube. Und andere Plattformen, wo man sich dauerhaft berieseln lassen kann. Und was machen die Menschen mit diesen neuen Möglichkeiten? Sie produzieren noch mehr Schwachsinn. Anstatt den Geist zu erfreuen, geisterreiche Geschichten zu erzählen, geisterreiche Charaktere auftreten zu lassen. Nein, was machen sie? Sie wiederholen den Schwachsinn und der wird auch noch international ausgerollt. Das ist grauenhaft, das ist abscheulich.
Okay, ich nehme da heraus, zum Thema Kreativität können wir vom Fernsehen dementsprechend nicht viel lernen oder nix.
Da wird was falsch verstanden. Leute denken, es werden neue Formate entwickelt, aber eigentlich ist es der gleiche Aufguss in neuen Tüten. Es heißt ja kreative Sendeformate. Was ist denn kreativ? Da lässt sich dann einer vor versammelter Mannschaft tritt an und tritt als großer Zampano auf und sagt, jetzt spielen wir ein Spiel. Wer will denn so etwas sehen? Das ist doch dumpfe Unterhaltung. Natürlich gibt es tolle Serien, es gibt Kultursendungen, aber die sind so versteckt in den Tiefen. Und anstatt diese jetzt durch die neuen Möglichkeiten, neuen Kanäle hervorzuheben, nein, da werden noch mehr Zombie-Serien produziert und noch ein Gewaltexzess hier und da. Das Gehirn schaltet ab und es wird dumpf. Und das ist schlecht für Kreativität und für den kreativen Geist. Man braucht gute Inhalte für den Kopf, für den Geist, aber muss sich mit positiven Sachen füttern, mit interessanten Strukturen, mit interessanten Charakteren, die einen fordern und die einen dann auch selbst inspirieren, kreativ zu werden. Und nicht dieser Aufguss, der immer wieder durchs Dorf getrieben wird. Das ist abscheulich. Ich kann es nur wiederholen.
Also ich fasse mal für mich zusammen. Die meisten Formate, die wir haben, sind so schon mal da gewesen und daher gibt es keinen neuen Anreiz für unser Gehirn und das ist definitiv auf Dauer dann auch schlecht für die Kreativität. Danke für die Vehemenz. Wie einige Hörer wissen, oder für neue Hörer, wir haben so eine Struktur an Fragen. Das sind aus meiner Sicht die neuen Stellhebel für Kreativität, die wir jetzt immer so ein bisschen durchgehen. Ich bitte Sie jetzt einfach aus Ihrer Sicht zu sagen, welche persönlichen Erfahrungen Sie damit gemacht haben und was Sie uns dazu empfehlen könnten und ob wir dazu vielleicht etwas mitnehmen können für unsere eigene Kreativität. Was aus Ihrer Sicht hat Kreativität und Humor gemeinsam und wie kann unsere Kreativität durch Humor gesteigert werden?
Also Humor ist ein zweischneidiges Schwert. Viele Leute verstehen unter Humor den reinen Witz. Und der reine Witz, der ist Schwieriges. Da hat jeder ein anderes Verständnis davon, jede Kultur und ja, ich nehme mich da selber auch nicht aus. So diese ganze Comedy-Quatsch und so, das ist nicht meins. Ich mag es etwas intelligenter und nicht so brutal. Aber wem es gefällt, ja, der soll sich, ja. Deswegen ist wichtig, dass nicht Humor, sondern das Freude bei der Arbeit, das ist wichtig. Freude an Neuem, Freude an Ideen, Freude an guten Geschichten, Freude, etwas Neues zu schaffen, etwas hervorzubringen, was auch eine Qualität hat. Und dann kommt auch was heraus, was nicht langweilig wird, weil immer das Gleiche, das ist langweilig für das Gehirn, dann kommt auch nichts Neues und es ist ganz vor allem langweilig für den Leser oder für den Konsumenten oder wer am Ende auch etwas rezipiert. Und dem, ja, das, diese Freude, Leichtigkeit in der Arbeit, bei dem Entwickeln von Ideen, beim Ausarbeiten und dann am Ende beim Fertigstellen eines Werkes, sei es ein Buch oder sei es ein Produkt oder was auch immer, das, eine Dienstleistung, ein Service, das spielt dann keine Rolle, aber diese Leichtigkeit, diese Freude, die wird dann spürbar und nicht dieser Krampf und dieses, wir müssen das jetzt mal, das verzettelt sie und das merkt der Rezipient am Ende, das wird nicht gut.
Vielen Dank. Ich fasse mir wie immer mal etwas für mich zusammen. Für Sie ist also weniger der Humor an sich das Ausschlaggebende, sondern Sie würden es mit dem Wort Freude, ja, beschreiben und es geht um die Freude am Tun an sich, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich glaube ja auch, dass Kreativität dann am stärksten ist, wenn wir gar nicht zielgerichtet sind, sondern wenn wir einfach nur, ich nenne es dann halt mal Spaß statt Freude, Spaß an der Kreativität.
Sie brauchen schon ein Ziel, weil wenn Sie nur vor sich hin kreativieren, dann entsteht nichts, dann entsteht vielleicht Kunst und das ist dann auch wieder, was will uns der Mensch damit sagen? Nein, es soll ja schon, es muss einen Zweck verfolgen. Nur Ideen oder ein Werk, nehmen wir Literaten, da kenne ich mich einfach am besten aus. Ein Buch zu schreiben, das ist harte, harte Arbeit. Sie sind, glaube ich, selber gerade dran, ein Buch zu schreiben. Das schreibt sich nicht in 10 Minuten. Da muss man dranbleiben. Und wenn man dann keine Freude hat, wenn man kann Witze reißen, aber Witze reißen, das hilft nur kurzzeitig. Man muss diese tiefe Freude haben, diesen tiefen Wunsch, auch etwas fertig zu bekommen, muss Freude daran haben, am Neuen etwas entstehen zu lassen. Und dann spürt das auch der Leser oder der Rezipient im Allgemeinen.
Ja, vielen Dank. Ich habe teilweise eine andere Ansicht, weil ich sage, ich glaube schon, dass Kreativität auch aus sich selbst herausleben kann, nennt man ja so schön autotelisch, dass etwas uns nur erfüllt, weil wir es tun und wir haben kein Ziel dahinter. Gehen wir zum nächsten Punkt. Sie haben ja im literarischen Quartett auch jahrelang Bücher bewertet. Manche haben das Wort zerrissen benutzt. Deswegen bin ich, interessiere ich mich jetzt dafür, wie denn die Meinung ist zu dem Thema, was hat Kreativität mit Wertschätzung zu tun und ist Wertschätzung wichtig für unsere Kreativität?
Ich glaube, das ich habe auch gedacht, so, das nennen Sie Wertschätzung und das wirft man mir ja gerne vor, dass ich den Autoren keine Wertschätzung entgegenbringe, aber das ist völliger Quatsch, das ist völlig falsch. Meine oberste Wertschätzung gilt aber der Qualität. Der Qualität, und da kann man gerne auch sagen, der kreativen Qualität. Und wenn sich jemand keine Mühe gibt, und wenn sich jemand dann auch zum einen in der Ideenfindung sagt, was möchte er für eine Geschichte erzählen, wenn er da das wieder raufkocht, was schon 1000-mal da war, dann ist das auch mangelnde Wertschätzung an dem Leser und eine mangelnde Wertschätzung an mir, weil das langweilt mich. Und das Gleiche ist, jemand hat vielleicht eine gute Idee, aber dann wertschätzt er nicht die Zeit, für Qualität zu sorgen in der Ausarbeitung. Und das ist auch kein, nur dann entsteht auch ein scheußliches Werk. Und das ist auch keine Wertschätzung. Das heißt, ich schätze Qualität, Werk. Und natürlich, wer Qualität nicht wertschätzt, der hat es auch nicht verdient, wertgeschätzt zu werden.
Okay. Für mich ist die Wertschätzung in Verbindung zur Kreativität auch so ein Aspekt, damit wir Kreativität nicht zu früh unterdrücken, sage ich jetzt mal. Aber ich finde den Aspekt auch interessant, sich immer wieder daran zu erinnern, wenn ich mit Ideen nach draußen gehe, soll ich da im Vorfeld auch genug Energie reingesteckt haben, weil ich mir ja die Zeit von anderen Menschen klaue, wenn ich sie vorstelle. Und unter dem Aspekt kann man Wertschätzung natürlich auch sehen. Ist für mich ein neuer Aspekt, finde ich sehr interessant. Danke
und
für die Idee.
Vor allem immer an den Leser denken. Eine berühmte Person hat das mal gesagt, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Immer an den Leser denken. Das ist die Wertschätzung. Nur was für sich zu machen, ist schön und gut. Und dann kann auch Qualität entstehen, aber der Leser will, dass an ihn gedacht wird. Vor allem, wenn es um Produkte geht, da ist das ganz wichtig. Und vielleicht noch ein bisschen, natürlich, ich glaube, Sie wollen mehr so sagen, ja, eine Idee muss wertgeschätzt werden und auch den Menschen, man darf ihn nicht niedermachen, nicht alles verreißen. Dann aber wichtig ist, den richtigen Kritiker zu finden. Man braucht eine Person, der man vertrauen kann. Weil man kann auch nicht nur aus bestem Willen, weil ich die Person mag, jeden Schwachsinn gut finden und jeden Schwachsinn gut heißen, weil damit rennen dann Leute auch gegen die Wand. Sie stecken Mühe in ein Pferd, was von Anfang an tot war. Und das ist schade. Von Anfang an überlegen, kann das funktionieren? Ist das eine gute Idee? Und da vielleicht auch Hilfe von außen, vielleicht auch von jemand wie mir holen. Wirklich einen, der mal sagt, wo was Sache ist und nicht mit seiner Meinung hinterm Berg hält, weil er meint, man muss gut Freund sein.
Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Wenn man eine Idee hat, wenn man seine Kreativität prüfen will, dann empfehle ich auch nicht nur seine 5 besten Freunde zu fragen. Denn es kann gut sein, dass diese 5 besten Freunde sagen, das ist ein ganz tolles Ding, was du da hast, aber nur, weil sie einem nicht wehtun möchten. Ich empfehle auch, verschiedene Menschen zu fragen. Ob ich jetzt empfehle, direkt zu Herrn Reich-Ranitzky zu gehen, weiß ich nicht. Da muss man schon ein dickes Fell haben, aber da kommen wir ja auch noch dazu. Aber das ist ein ganz wertvoller Impuls, glaube ich, dass man sich bewusst ist, es bringt nichts, immer nur zu seinen Bekannten zu gehen, wenn man Ideen auf Qualität testen will. Und da muss man dann auch mal rausgehen. Und es führt ja auch direkt zum nächsten Thema. Was hat Mut mit Kreativität für Sie zu tun?
Oh, das sehr viel. Das ist ein ganz entscheidender Faktor im ganzen Prozess. Mut muss man auf allen Ebenen beweisen, wenn einem eine Idee kommt. Das ist ein fragiles Gebilde. Und wenn die falschen Kritiker kommen oder zu früh aufgehört wird, daran zu feilen, dann ist die Idee tot. Das heißt, man muss den Mut haben, auch etwas Unkonventionelles mal zu sagen, auch eine Haltung zu beweisen. Und im nächsten Schritt ist dann, man muss irgendwann, sie sagen, nicht nur die Freunde fragen, irgendwann wird es ein Werk, irgendwann geht es nach draußen. Und natürlich, dann muss man auch den Mut haben, Leuten wie vielleicht auch mir einmal zu sagen, Herr Ranitzky, da haben Sie aber nicht recht. Und dann bin ich auch offen und streitlustig und ich vertrete dann meine Perspektive und dann müssen aber auch Sie Ihre Perspektive vertreten und sich nicht rumschubsen lassen. Also man muss Haltung bewahren, man muss auch für seine Ideen kämpfen. Aber ganz wichtig ist, dass man vorher für Qualität kämpft. Man kann über Nuancen kann man diskutieren, aber wenn die Qualität von Anfang nicht stimmt, dann ist nichts zu diskutieren.
Man hört ganz klar raus, was Ihnen wichtig ist. Man könnte es mit Qualität überschreiben.
Das haben Sie sehr gut erkannt. Sehr scharfsinnig, Herr Bäumer. Sehr scharfsinnig.
Alles andere, da bin ich auch ganz bei Ihnen. Und ich glaube, auch Mut ist eines der Stellhebel, die uns in Unternehmen fehlen, weil dort ganz viele Ideen einfach noch brach liegen, die werden gehütet, weil man vielleicht auch befürchtet, man geht raus, kommt an einen Kritiker und der Kritiker zerreißt die Idee, aber solange ich nicht nach draußen gehe, wird mit der Idee dann auch nichts passieren, denn dann ist sie nur im Ideenkeller und definitiv gehört Mut dazu und ich glaube auch jede Literatur, jeder Mensch, der ein Buch geschrieben hat und das Ihnen in die Hand gegeben hat, hat sicherlich Mut gebraucht dafür.
Natürlich, und die Chance ist es, wer einen guten Kritiker findet, jemand, der nicht nur die Sache, der wirklich auch auf Wert, auf Qualität und der das beurteilen kann, der kann wertvolle Hinweise liefern. Und es ist ja nicht so, dass es Sachen gibt, die mir nicht gefallen. Ich weiß auch zu loben und ich weiß dann auch darauf hinzuweisen, wenn mir etwas sehr gut gefällt, dann stehe ich dafür ein und kämpfe dann auch dafür, weil es gibt so viele kluge, schlaue und kreative Menschen da draußen und die haben auch Unterstützung verdient. Das klingt ja immer so, dass ich nur verreißen würde, aber das stimmt nicht. Ich weiß auch sehr zu loben und mich einzusetzen und wenn ich Qualität erkenne und wenn mich ein Buch packt und wenn mich ein Produkt begeistert, dann nehme ich das mir an und dann werde ich dafür auch einstehen und sagen, da hat jemand tatsächlich etwas Gutes gemacht. Aber leider, das ist, wenn Sie das Fernsehen ansehen, da ist einfach zu viel, was man nicht gutheißen kann. Wie soll ich denn dafür kämpfen? Aber für eine gute Idee, die Potenzial hat oder die dann ausgearbeitet wurde und dass den Rezipienten wertschätzt, die nicht langweilt, sondern die Freude macht. Dafür kann ich auch dann sehr gut kämpfen.
Dann fasse ich mal zusammen, liebe Hörer von der Seite von Herrn Reich-Ranitzky. Qualität ist wichtig, das ist mal das eine. Dann ist wichtig, dass man an seine Idee glaubt, dass man Freude dabei hat, wenn man sie entwickelt, dann sollte man schauen, dass man sie auf Qualität testet und zwar nicht nur mit seinen besten Freunden, sondern guckt, okay, was kann denn ein Kritiker wirklich daran finden und findet man dann auch Wertschätzung, ist die Qualität da und dafür braucht man natürlich den Mut, um nach draußen zu gehen und sich diesen Kritikern auch zu stellen. Jetzt schauen wir uns mal einen nächsten Abschnitt mit drei Fragen an, bei denen ich sehr gespannt bin, weil jetzt gehen wir so ein bisschen in eine Richtung, die vielleicht nicht ganz ihrer literarischen Lieblingsrichtung entspricht. So etwas wie Fantasie. Ich nenne es gerne Kopfkino. Ich glaube, dass das Kopfkino, unsere Vorstellungskraft, ein unwahrscheinlich guter Stellhebel für Kreativität ist, dass wir das brauchen. Was meinen Sie zu dem Thema? Wie wertvoll ist unser Kopfkino für Kreativität?
Ich glaube, da unterschätzen Sie jetzt mich, Herr Bäumer, denn da liegt Ihr Ansatz oder Ihre Frage, das ist das zentrale Wesen der Literatur, das Kopfkino. Das sind ja nur geschriebene Buchstaben. Das ist meist schwarz-weiß. Das ist ja tote Materie. Und erst im Geist wird diese lebendig. Und die Buchstaben, das muss erst im Kopf, wie Sie nennen es Kopfkino, zum Glück kein Kopffernsehen, weil das Kopffernsehen ist, wenn das so wäre wie unser Fernsehen, wäre abscheulich. Nein, der Leser macht sich sein eigenes Bild, seine eigene Geschichte. Und je besser es geschrieben ist und desto mehr es die Fantasie anregt, desto mehr mein Geist aktiviert wird. Das Gegenteil ist ja je langweiliger etwas ist, also was keine Bilder evoziert, wo nichts entsteht, keine Gefühle in mir, was mich langweilt, was ich nicht weiterlesen will. Das ist vertane Zeit. Aber ein gutes Buch, das schafft dieses Kopfkino und erst daraus entwickeln sich dann auch, wenn ich das Buch zur Seite lege, wenn das Buch richtig gut ist und es mich packt, dann geht die Geschichte in meinem Kopf weiter und kann weiter wirken. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Ansatzpunkt für Kreativität. Man braucht Bilder im Kopf, man muss sich was vorstellen und man muss aber Spaß an den Bildern haben und es muss Spaß machen, die eigenen Bilder zu sehen. Wenn die eigenen Bilder schon langweilig sind, wie soll denn dann am Ende was Gutes bei herauskommen?
Ja, okay. Ich nehme trotz des Wortes Kopfkino, scheinen wir da auf einer Wellenlänge zu liegen. Glücklicherweise ist es wirklich kein Kopffernsehen. Ich nehme auch aus, das Kopfkino sollte emotional sein. Es sollten also wirklich Bilder dabei entstehen. Das fand ich ein schönes Bild zu sagen. Klar, geschriebene Worte, das sind nur Buchstaben, aber da entstehen natürlich ganze Geschichten und riesige Bilder in unserem Kopf. Und es bleibt, glaube ich, auch nicht nur bei Bildern, sondern es geht darum, die auch mit 3D-Effekten und mit Geräuschen und mit Gerüchen zu versehen, sodass
das Gesamte... Je lebendiger es im Kopf abläuft, desto besser.
Sehr schön. Persönlich glaube ich daran, dass wir mit unserem Unterbewusstsein ganz viel für unsere Kreativität tun können, weil unser Unterbewusstsein eine viel größere Kapazität hat als das Bewusstsein. Und diese Geistesblitze, die viele kennen, ich glaube daran, dass die aus dem Unterbewusstsein kommen, dass wir dem Unterbewusstsein auch mal Platz geben müssen für Kreativität. Ich nenne es dann bewusst, unbewusst denken. Was meinen Sie, wie viel Platz hat auch in der Literatur vielleicht das Unterbewusstsein bei Menschen, die schreiben? Ist das alles eher geplant gedacht, also ganz bewusst und gesteuert? Oder hat das auch viel damit zu tun, dass Kreativität aus dem Unterbewusstsein kommt?
Also ich denke, es muss eine gesunde Basis im Gehirn da sein. Sie nennen es Unterbewusstsein, was auch immer. Ich kann in die Köpfe nicht hereinschauen, was es ist. Aber ich weiß, wer sich nur mit Schwachsinn umgibt, wer sich mit minderer Qualität umgibt und nur der langweilt sein Gehirn und dann aus einem langweiligen Gehirn kann nichts Kreatives entstehen. Es ist wichtig, sich mit guten Inhalten zu füttern. Und ich empfehle Bücher. Ich empfehle gute Bücher, gute Geschichten, gute Charaktere. Das kann auch gerne ein Sachbuch sein. Das kann auch gerne Musik sein. positive Sachen, die positiv auf das Hirn wirken und nicht Fernsehen schauen, irgendwelche Talkshows, wo gelästert wird oder irgendwelche Nachrichten zu schauen, wo nur Krieg und Bomben und das ist alles belastend für das Gehirn. Ein kreativer Geist braucht eine gewisse Lockerheit und sie nennen es Unterbewusstsein. Ja, der Geist muss frei sein, würde ich sagen, und dann kann etwas Gutes daraus entstehen.
Wie schaffen Sie es denn, dass Ihr Geist frei wird? In welchen Situationen haben Sie denn gute Ideen?
Zum einen, ganz wichtig ist, ich belaste mich nicht mit irgendwelchen scheußlichen Zeug. Ich schaue kein Fernsehen, ich schaue keine Nachrichten. Das lasse ich alles weg, weil das belastet nur. Ich lese gute Bücher. Und ich schaue, wenn, dann schaue ich ab und zu eine gute Naturdokumentation. Das entspannt den Geist. Man lernt was über die Welt, andere Kulturen. Reisen ist sehr wichtig. Reisen, auf Reisen können Sie ganz viel lernen, können neue Eindrücke bekommen und dann können Sie Ihr Wissen ganz neu vernetzen. Die meisten Leute bleiben zu Hause auf der Couch und dann schauen sie irgendwelches Blöd. Fernsehen. Dann gehen Sie raus in die Welt, lernen Sie neue Kulturen kennen und dann können Sie erst feststellen, manche Menschen machen etwas anders und das ist gut, wie sie das machen und manche Leute sitzen nur in ihren Verwänden und denken immer das Gleiche und verpassen so viel. In der Welt, da passiert die Kreativität.
Ja, danke. Für mich bedeutet das, liebe Hörer, gehen Sie raus, ändern Sie Ihre Routinen. Machen Sie etwas anders. Es ist wichtig, jeden Tag etwas anders zu machen, neue Länder zu bereisen. Reisen Sie nicht das 10. Mal ins selbe Land. Gehen Sie woanders hin, denn das ist gut für Kreativität. Es muss nicht sein, dass es gut für Ihre Entspannung ist, aber es ist gut für Ihre Kreativität. Sie selbst entscheiden, was Ihnen wichtig ist. Aber gehen Sie raus, gucken Sie etwas Neues und da bedanke ich mich bei Herrn Reich-Ranitzky. In denselben 4 Wänden werden wir keine neuen Ideen haben, sondern es werden die alten wiederkommen. Und von daher, wir können unser Unterbewusstsein mit neuen Impressionen füttern und dann gibt es uns das, glaube ich, auch zurück. Eine Gruppe von Menschen, die unwahrscheinlich kreativ sind, in meinen Augen, sind Kinder. Ich glaube, dass Kinder Kreativität noch so nutzen, wie es von der Biologie oder vielleicht von der Evolution so gedacht ist, einfach weil sie da ist und weil sie jeden Tag etwas Neues machen müssen. Und dieses kindliche Denken, in meinen Augen, können wir als Erwachsene uns auch aneignen. Was halten Sie denn von diesem kindlichen Denken für Erwachsene? Ist das für Sie auch kreativ?
Aber natürlich. Das passt sehr gut zu dem, was ich davor gesagt habe. Kinder haben noch einen reinen Geist und sie haben Mut. Beziehungsweise bei Kindern ist das muss man noch gar nicht Mut nennen, weil die Kinder noch nicht über so die Folge nachdenken und schon immer denken, was würden denn die anderen sagen. Das heißt, das ist ein kindlicher Mut und dann, die haben, und die Freude, die ich auch schon erwähnt habe, Freude am Spiel, Freude am Ausprobieren und dadurch können Kinder stundenlang spielen und es entsteht immer etwas Neues. Und diese Lockerheit, das vermisse ich bei so vielen. Gerade wenn es ans Ausarbeiten geht, da werden so viele Leute so verkrampft. Nein, man muss sich da einfach etwas, man muss locker bleiben im Geist. Und ganz wichtig, den Geist auf frei halten. Eben nicht diese Nachrichten schauen und diese Hetze. Kinder werden erst, wir werden erst so komisch, wenn wir erwachsen werden. Und das ist, weil wir zu viel Abscheuliches in uns reinstopfen. Ich glaube, wir sollten mehr sein wie die Kinder.
Okay, sehr interessanter Aspekt für mich, diese Lockerheit, die ich auch nicht immer unter diesem Aspekt gesehen habe, finde ich eine tolle Sichtweise, die Lockerheit von Kindern in Kombination mit dem Mut, dass man sich selbst vielleicht nicht so ernst nimmt und dann dadurch auch den Mut bekommt, mit seinen Ideen nach draußen zu gehen und sich den Kritiker zu stellen. Denn warum stellen wir uns denn nicht? Weil wir eigentlich Angst haben, danach blöd dazustehen, jetzt mal ganz profan gesagt. Und ich glaube, Kindern ist das wirklich egal. Also das ist ein schönes Bild, also diese Lockerheit zu bekommen. Und ja, vielleicht nochmal so eine Kurzzusammenfassung der letzten 3 Punkte. Benutzen Sie Ihre Fantasie, benutzen Sie Ihr Kopfkino, bespielen Sie es. Dabei sollten diese Bilder, die Sie für sich selber schaffen, emotional sein und sie sollten auch wichtig für sich selbst sein und sie sollten das ganze Kopfkino bespielen, also richtig was abgehen. Und das schaffen Sie zum Beispiel, indem Sie neue Orte besuchen, indem Sie andere Dinge sehen, Ihrem Unterbewusstsein füttern und das Ganze am besten mit einer gewissen kindlichen Leichtigkeit, es nicht zu ernst zu nehmen und so die Gedanken schweifen zu lassen und dann den Film, den man oben in seinem Kopfkino hat, halt auch immer einprägsamer für andere zu machen. Und dabei, das dürfen wir nicht vergessen, immer dran denken, die Qualität muss stimmen. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, da bin ich ein Riesenfan. Ich weiß, dass Sie jedenfalls, was das ja Literarische angeht, das gar nicht toll finden. Ich sitze hier in einer Star Trek-Jacke. Ich bin ein riesen Science-Fiction-Fan. Meine Vorträge haben meistens den Titel Kreativität ist Science-Fiction, weil ich glaube, dass wir aus der Grundhaltung von Science-Fiction, dass alles möglich ist, dass wir irgendwann alles erreichen werden, eine große Freiheit, eine geistige Freiheit entsteht, die uns kreativ werden lässt. Die Literatur, das Science-Fiction-Literatur mögen Sie nicht, das weiß ich schon mal. Aber was halten Sie so zu diesem Aspekt? Was könnten wir trotzdem aus dem Metier, aus der Gedankenwelt Science-Fiction für Kreativität mitnehmen?
Ich denke, über das Genre, ja, das lehne ich ab. Das ist alles so weit weg, das ist mir nicht greifbar. Aber ich glaube, der Prozess dahinter beim Denken, der ist wichtig. Jeder, und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, immer an den Leser denken oder an den Rezipienten. Man muss vorausschauen, man muss sich in die Lage versetzen können, wo wird der Rezipient das anwenden oder wie schaffe ich etwas umzusetzen. Wenn ich ein Problem lösen will, dann kann ich das natürlich versuchen, von links und rechts zu betrachten. Aber vielleicht hilft es auch einmal zu sagen, vorauszuschauen, wie das jetzt schon gelöst ist. Anzuschauen, okay, ich habe das Problem gelöst, wie habe ich das eigentlich gemacht? Und das ist auch eine literarische Qualität. Jeder Literat tut das, der stellt sich vor, wie er sein Werk schreibt und wie seine Geschichte und sein Charakter, was er am Ende tut. Und erst dann schreibt er den Weg so langsam auf. Man denkt sich das Ende normalerweise zum Schluss, weil wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann wird man dort nie hingelangen.
Ah, okay. Also Science Fiction als Gedankengang in die Zukunft zu gucken, eher so als Zeitreise zu sehen und sich vorzustellen, wie ist denn meine Idee, wenn sie fertig ist? Natürlich auch eine tolle Technik, die gibt es ja sogar als Kreativitätstechnik und ein gutes Gedankenspiel in Verbindung mit Science Fiction. Also wenn Sie eine Idee haben, stellen Sie sich einfach vor, wie ist es, wenn sie umgesetzt wird? Oder wenn Sie ein Produkt haben und mal sehen, wie geht das in die Zukunft. Stellen Sie sich vor, wie ist es in 5 Jahren, wie ist es in 50 Jahren und ganz interessant finde ich immer, wie ist es in 500 Jahren. Wie würde das Ganze dann aussehen? Also so eine kleine Zeitreise, interessant. Wir haben den nächsten Punkt schon eigentlich mit angesprochen. Wir haben Qualität ist oft genannt worden. Beim Thema Mut kam es ganz, ganz oft dazu, was wir brauchen. Sie haben gesagt, wir brauchen Freude. Ich benutze am liebsten das Wort Begeisterung, weil ich der Meinung bin, dass wir die Begeisterung für unsere eigene Kreativität brauchen und es auch darum geht, die Begeisterung für unsere Ideen in anderen zu entfachen, um sie weiterzubringen. Was ist Ihre Meinung zum Thema Begeisterung und Kreativität?
Ich tue mich etwas schwer mit Begeisterung, das klingt so entrückt. Ich würde es Überzeugung nennen. Ich möchte bei Ihnen nicht auf jedem Wort rumkritteln, aber das ist nun mal, ich beschäftige mich sehr mit Worten und Worte haben viel Kraft und ich würde, ja, das ist Überzeugung. Man muss für seine Belange einstehen und man muss auch, ja, das hängt dann mit dem Mut zusammen. Man muss auch mal Nein sagen oder man muss, wie ich es dann getan habe, auch einfach mal von einer Bühne gehen und Danke sagen und einfach sagen, da mache ich nicht mehr mit.
Überzeugung hätte ich jetzt nicht benutzt, das gebe ich gerne zu, denn Überzeugung hat für mich immer etwas damit zu tun, dass ich den anderen ja überzeuge, also von irgendetwas überzeuge, von dem er vielleicht gar nicht überzeugt werden will. Für mich ist es immer so das Feuer der Begeisterung, was ich selber habe und versuche, andere mit anzustecken. Und wenn wir uns gegenüber sitzen, dann merkt man ja schon auch ganz viel Begeisterung für ihr Thema Literatur. Von daher, wir müssen uns ja nicht über die einzelnen Worte streiten, aber ich finde, Begeisterung spüre ich bei Ihnen mehr, als dass Sie jetzt überzeugen wollen.
Nein, ich möchte, na doch, ich habe schon einen kleinen Auftrag, weil ich merke, in dieser Welt gibt es so viele kulturlose Banausen, muss ich das sagen, und ich versuche schon, natürlich auch, vielleicht haben Sie recht, vielleicht ist es die Begeisterung, die mich antreibt, aber es ist ganz wichtig, Wenn ich, ja, steckt für mich, wie werde ich begeistert? Begeistert bin ich, wenn ich von etwas überzeugt bin. Wenn ich etwas von etwas nicht überzeugt bin, wenn Qualität nicht stimmt oder ich meiner Idee nicht anhängen kann, dann werde ich nie diese Begeisterung nach außen tragen können. Dann ist es bezahltes Werben. Dann ist es wie ein Pressesprecher, der muss sagen, was er sagen muss. Auch wenn es ihm nicht gefällt. Oder ein Politiker, der muss Themen vertreten, für die er vielleicht gar nicht einsteht. Nein, wichtig ist, dass man von seiner Sache überzeugt ist. Und erst dann kann, wie sie es nennen, Begeisterung entstehen. Und natürlich, es ist dann ein schafft man es, Leute zu überzeugen, geht das, kann man gegen andere Überzeugungen antreten. Man muss sehen, wenn etwas so gut ist, dann kann es auch die Welt verändern.
Ja, okay. Macht es für mich klarer. Ich nenne das Ganze gerne GF, Gänsehautfaktor. Der Gänsehautfaktor für Ihre eigene Idee ist wichtig. Also prüfen Sie, wenn Sie eine Idee haben, auch die eigene Begeisterung, denn ihre eigene Überzeugung, wenn wir so wollen, für ihre Idee, denn nur wenn sie von ihrer eigenen Idee auch überzeugt sind, können sie Begeisterung bei anderen entfachen. Wenn sie an ihrer eigenen Idee zweifeln und nicht von der Qualität überzeugt sind, dann wird es wahrscheinlich im Gegenwind der Kritik dahingehen, ihre gute Idee. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Das kindliche Denken, diese Lockerheit, die Kinder haben, die empfehlen wir ihnen für ihre Kreativität. Nehmen sie wieder etwas mehr Lockerheit mit, nicht alles so ernst, dann finden sie auch den Mut dazu, weiterzugehen. Überlegen sie sich, wie sieht denn meine Idee in der Zukunft aus? Wie kann das Ganze sein, wenn es weitergeht? Und sie brauchen dementsprechend die eigene Überzeugung von ihrer Idee, um sie dann auch umzusetzen. Und da sind wir beim letzten Punkt. Was empfehlen Sie uns denn, um Ideen dann auch auf die Straße zu bringen? Also was gibt es für Tipps, um Kreativität dann auch umzusetzen, dass es dann auch Realität wird?
Ganz wichtig ist, keine Ausreden. Man muss tun. Es gibt so viele Leute, die haben Ideen und die sagen dann, morgen fange ich damit an. Oder wenn erst das passiert oder das, dann mache ich weiter. Oder dann erst kann es weiter wachsen. Nein! Tun, man muss es tun, ohne ein Literat muss schreiben. Wenn er nicht schreibt, wird nie ein Buch entstehen. Wenn ich ein Autor sein will, dann muss ich schreiben. Und wenn ich kreativer sein will, ja, dann muss ich kreativ was Kreatives abliefern. Dann muss ich Ideen abliefern. Und dann muss ich die auch zeigen, muss sie auf den Markt bringen. Sonst, ja, ich kann viel reden, kann jeder. Aber nein, man muss beweisen, dass man auch etwas auf die Straße bringt. Und ganz wichtig, das habe ich schon sehr oft gesagt, tut mir leid, wenn ich mich hier so wieder... Qualität. Ganz wichtig ist, man muss sich Mühe geben, um Kreativität umzusetzen. Sonst kann die Idee noch so gut sein, wenn sie schlecht umgesetzt ist. Es ist schlecht. Weil ich kann etwas, das tot ist, nicht leben lassen. Es muss von Anfang gut sein und dann muss es aber auch gut umgesetzt werden. Wichtig ist, keinen Schwachsinn liefern. Und ich habe es gesagt, nicht langweilen. Und dann einfach tun, tun, tun. Das ist das Wichtigste. Täglich tun.
Okay, da haben wir das typische Tu es, sonst wird's nichts. Das hören Sie wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, aber da steckt halt so viel Wahrheit drin, dass man es auch nicht oft genug sagen kann. Der Tipp von Herrn Reich-Radnitzky heißt, prüfe von Anfang an die Qualität. Verschwende keine Energie in Ideen, von denen du nicht selber überzeugt davon bist. Prüfe möglichst früh, prüfe mit anderen Menschen, prüfe nicht nur bei deinen Freunden. Schau, dass die Qualität von Anfang an stimmt. Wobei ich Ihnen noch den Tipp gebe, ich sage immer so 80-20, setzen Sie mal 80% der Energie rein, die letzten 20% kommen auf dem Weg, denn auch das hat was mit Tun zu tun. Wenn wir zu lange warten und es zu perfekt machen wollen, dann kann es auch sein, dass wir gar nicht damit auf die Straße kommen. Das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Es gibt die 72-Stunden-Regel, alles, was wir nicht innerhalb von 72 Stunden angehen, dessen Umsetzungswahrscheinlichkeit geht gegen Null. Von daher, wenn Sie eine Idee haben, gucken Sie, dass Sie in den nächsten 72 Stunden damit auf die Straße gehen, mit einer entsprechenden Qualität. Aber hier noch ein bisschen von meiner Meinung im Gegensatz zum Herrn Reich-Radnitzky. Planen Sie nicht auf 100%, gehen Sie mit 80% raus, dann werden Sie auch schon was sehen. Aber die 80% können ja hohe Qualität haben. Und ein letzter Tipp von mir. Ich glaube, Ideen werden von Einzelnen gefunden, die haben Sie in Ihrem Kopf. Aber Innovationen und große Ideen werden immer von Teams umgesetzt, also suchen Sie sich Helfer. Begeistern Sie andere Menschen von Ihrer Idee und gucken, dass Sie gemeinsam Ihren Weg gehen. Ein letzter Tipp von meiner Seite aus. Herr Reich-Radnitzky, hat Ihnen denn jetzt, wir haben so ein paar ja, Stellhebel der Kreativität beleuchtet. Hat Ihnen noch etwas in Bezug zum Thema Kreativität gefehlt? Was gehört oder gibt es noch etwas, was zum Wesen der Kreativität dazugehört?
Ja, vielleicht ist, es ist ganz wichtig, das wird man jetzt bei mir vielleicht nicht vermuten, aber der Körper ist ein wichtiger Baustein. Geist, natürlich ist der Geist wichtig, ein freier Geist, ein reiner Geist, kein Schwachsinn ins Hirn pumpen, ganz wichtig. Sich mit guter Literatur füttern, mit Kultur, Kultur ist zum einen die literarische Kultur gemeint und zum anderen auch fremden Kulturen, Landschaften, Gegenden, anderen Gebräuchen, damit beschäftigen. Aber der Körper ist ganz wichtig, denn wenn der Körper, das dieses Kindliche, das steckt da drin, diese Lockerheit, wenn der Körper nicht locker ist, dann ist der ganze Geist nicht locker. Und wenn der Körper nicht frei ist, dann ist der Geist nicht frei. Wir müssen uns wohlfühlen in unserer Haut, wir müssen gesund sein und wir dürfen nicht verkrampfen, weil diese Verkrampfung im Außen, die gibt's auch, die zeigt sich dann auch im Innen und dann kann kein gutes Werk entstehen.
Ja, ein toller Tipp. Ein ganz wichtiger Wesenszug, den ich auch oftmals vernachlässige, gebe ich zu, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Körper und Geist gehören zusammen, ist eine Einheit, ist ganz klar. Und wenn die körperliche Kreativität nicht mitgeht, dann wird es auch die geistige Kreativität nicht geben. Wir wissen auch, das Einzige, was das Gehirn auf Dauer fit hält, ist Bewegung. Also Körper und Geist hängen da ganz eng zusammen. Deswegen ein ganz wertvoller Tipp.
Und ganz wichtig ist Schlaf. Schlaf ist die zentrale Komponente der Entspannung und für den Körper und Körper und Geist wieder in Einklang zu bringen, wieder die Basis zu schaffen, um neue geistige Höchstleistungen zu vollbringen. Und da noch ein Tipp, was gibt es Besseres vor dem Schlafen als ein gutes Buch? 1-2 Kapitel, das zeigen Forschungen. Ein Buch lesen, ein gutes Buch, ich betone wiederholen, ein gutes Buch lesen bringt mehr als klassische Musik hören oder auch eine Runde um den Block laufen. Ganz entspannt hinsetzen, den Geist runterfahren durch ein gutes Buch und dann schläft man besser und wer besser schläft, kann am nächsten Tag auch wieder geistige Höchstleistungen vollbringen.
Ja, ich liebe auch Schlaf. Kreativität ist ja auch produktive Faulheit, nämlich nichts zu tun und trotzdem Ideen zu haben und wertvolle Ideen zu haben. Deswegen, ich habe auch super gute Ideen kurz vor dem Aufwachen, bevor ich richtig wach bin. Von daher mein Tipp dazu, gehen Sie mal eine Runde um den Block, hören Sie dabei klassische Musik und dann gehen Sie nach Hause und lesen vor dem Einschlafen ein gutes Buch. Und wenn das so richtig anstrengend ist und literarisch qualitativ hoch, ich verspreche Ihnen, nach der zweiten Seite sind Sie dann wahrscheinlich auch weggepufft. Jedenfalls geht's mir ganz oft so. Gibt es noch einen abschließenden Rat für uns, was die Hörer aus ihrer Geschichte, aus ihrem Leben lernen können, was wir vielleicht mitnehmen können, so aus ihrem großen Erfahrungsschatz?
Stehen Sie für das, was Sie tun. Weichen Sie nicht von Ihrer Haltung ab. Außer Sie ist Schwachsinn. Aber das haben Sie ja geprüft. Davon gehe ich aus. Sie wissen Qualität. Sie denken an den Leser, an den Rezipienten. Sie wollen nicht langweilen. Sie wollen was Gutes schaffen. Und Sie haben etwas Gutes. Sie haben eine gute Idee. Und dann bleiben Sie dran. Tun Sie, setzen Sie es um. Und dann sagen Sie auch manchmal so einem Kritiker wie mir auch einmal selbst die Meinung. Und dann wird er auch schon wissen. Es geht ja darum, ein Kritiker macht das nicht aus Boshaftigkeit, sondern ein Kritiker, der sieht etwas und der hat einfach so viel, der hat Ahnung und dann weiß er, wie es einzuordnen ist. Aber sagen Sie ab und zu einem Kritiker auch mal so, stopp, und hier, da weiß ich es besser. Und dann gehen Sie vorwärts.
Ein sehr mutmachendes letztes Statement. Also, liebe Hörer, prüfen Sie Ihre Ideen, schauen, dass Sie Qualität haben. Dann gehen Sie aber raus damit und haben Sie keine Angst vor Kritikern. Kritikern wollen Ihnen weiterhelfen. Vielleicht nicht alle, aber suchen Sie sich die richtigen, so wie Herrn Reich-Ranitzky. Ganz herzlichen Dank, Herr Marcel Reich-Ranitzky. Schön, dass Sie beim Podcast 2.0 zu Gast waren und ja, ihn nicht einfach nur literarisch verrissen haben.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Bei uns ist es auch Tradition im Podcast, dass der letzte Satz oder die letzten Sätze dem Gast gehören. Da freuen wir uns gerade gleich ganz besonders drauf. Das war Synapsensprung 2.0, dem Podcast von und vom Wesen der Kreativität.
Und ganz wichtig, meine Damen und Herren, niemals langweilen.
Das war Synapsensprung 2.0, der Podcast von und vom Wesen der Kreativität. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes. Oder diskutieren Sie mit auf unserem Blog unter www.was-ist-kreativität.de. Ich freue mich sehr, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören.